Halleluja. Die Größe liegt im Kleinen, so heißt unser Thema heute. Macht es mal gleich an die Tafel. Die Größe liegt im Kleinen. Habt ihr das verdaut, diese Aussage? Die Größe liegt im Kleinen, egal wie groß die Gemeinde wird. Warum wird sie groß? Weil jeder Kreis, jeder kleine Kreis, jede Kleingruppe größer wird. Wie wächst dein Körper? Wie wächst der Körper eines Kindes? Wie wächst ein Lebewesen, in dem jede Zelle wächst? Und jede Zelle multipliziert und deshalb wächst es. Wachstum geschieht im Kleinen, Wachstum geschieht in den Kleingruppen. Halleluja. Deshalb Kleingruppen für jeden die richtige Größe. Kleingruppen ist der Weg zu einer extrem stabilen und wachsenden Gemeinde. Kannst du dazu ein Halleluja sagen? Aber nur die wahrscheinlich, die eine Kleingruppe auch kennengelernt haben und selbst Teil davon sind. Ich möchte euch heute Morgen dazu motivieren, Teil einer Kleingruppe zu werden oder zu sein oder intensiv dich einzubringen in eine Kleingruppe. Es ist für dein geistiges Leben das Beste, was passieren kann. Und es gibt mehr als nur einen steifen Hauskreis, wo man eben lange Bibelstudien macht. Es gibt mehr. Es gibt auch Kreise, wo du mit deinem Herzen richtig zu Hause bist, wo du dein Interesse findest, wo du Geschwister findest, mit denen du etwas teilen kannst, mit denen du gerne Gemeinschaft hast, mit denen du den Weg der Jüngerschaft gemeinsam gehen kannst. Halleluja. Dazu viel mehr noch später. Lass uns einsteigen mit der Apostelgeschichte 17, Vers 4, stimmt nicht. Es ist Markus Kapitel 3, Vers 13 und 14. Dann stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er wählte 12 von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte, damit sie predigten. Jesus baut eine Kleingruppe auf. Er wählt 12 aus und trifft sich mit diesen 12, verbringt Zeit mit diesen 12 ganz intensiv. Eine Gemeinde ist groß, trifft sich zum Gottesdienst und nicht jeder von euch ist jeden Gottesdienst dran. Da, solange eine Gemeinde klein ist und wenn eine Gemeinde beginnt, dann ist sie klein mit 20, mit 30 Leuten, jeder kennt jeden, das ist eine Kleingruppe. Aber sie wird ja nicht so bleiben, denn eine Gemeinde multipliziert sich, jeder Jünger multipliziert sich, eine Gemeinde wird größer und größer. Das ist ganz gut so. Und Jesus hatte auch eine Menge von Jüngern, eine ganze Menge von Jüngern, die ihm nachfolgten. Er hat aber seine Kleingruppe gewählt. 12. Und mit denen war er zusammen, mit denen hat er Gemeinschaft gepflegt. Leben in Gemeinschaft. Und da geht es los. Eine Kleingruppe ist Leben in Gemeinschaft. Und nichts weiteres brauchen wir. Jeder von uns. Wir wollen uns da nicht durcheinander bringen lassen durch unsere Gesellschaft und dem heutigen Trend und diesem modernen Trend. Die Bibel sagt, werdet nicht der Welt gleich, sondern erneuert euch durch die Veränderung eurer Sinne. Erneuert euch. Wir müssen auch heute uns die Frage stellen, wo lehrt die Welt uns gewisse Dinge, die nicht hineingehören in das Leben eines Menschen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Da brauche ich gar nicht davon reden, was nicht zu einem Christen gehört oder so. Nein, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Er hat doch das Muster geschaffen für den Menschen. Und das Muster des Menschen ist Familie. Gemeinschaft und Gesellschaft. Und diese Gesellschaft, die große Gesellschaft, kann nur funktionieren, wenn die kleine Gruppe, die kleine Zelle, wenn die Familie funktioniert. Und was möchte der Teufel am liebsten? Was möchte der Feind am liebsten? Die kleine Zelle zerstören. die Familie zerstören, die Ehe zerstören. Und da ist er ein Meister. Und wir lassen uns auf dieser Welle der Modernität mittreiben und sagen, jawohl, Teufel, hast recht. Wozu brauche ich einen Partner? Ich kann auch alleine leben, alleine Geld verdienen und der Staat versorgt mich und bringt mich durch. Das ist eine Lüge. Wir sind nicht nur Fleisch und Blut. Wir haben eine Seele und einen Geist, die genauso wichtig sind, wenn nicht sogar wichtiger als unser Leib. Denn sie haben einen Ewigkeitsbestand. Und da brauchen wir Gottes Prinzipien und Gottes Muster. Und Gottes Muster sind eine Familie. Und Jesus hat seine Familie gewählt. Er hat sie sogar nennen können. Das sind meine Brüder und meine Schwestern, weil sie den Willen des Vaters tun. Halleluja. Es gibt eine geistliche Familie. Es gibt auch eine physische Familie. Aber es gibt Familie. Gott ist Vater. Er ist nicht nur der Herrscher, er ist nicht nur König, er ist Vater. Er hat eine Familienbeziehung zu dir. Jesus, sein Sohn, wir, die Brüder. Die Bibel ist voll von Familienbegriffen. Das ist Kleingruppe. Und das brauchen wir. Das brauchen wir nicht weniger heute, ja. Wir brauchen es vermehrt, denn in unserer Gesellschaft zerbricht so manches. Umso mehr brauchen wir die Familie Gottes. Brauchen wir einander. Um treu zu sein, um ein Leben zu leben, wo die Verheißungen und die Segnungen Gottes Realität werden. Halleluja. Ich könnte mich dafür begeistern. Wie sieht es bei dir aus? Die Größe liegt im Kleinen. Was brauchen wir heute dazu? Was wir brauchen ist Nummer eins, Herzen für Suchende, die gerettet werden sollen. Jesus hat seine Jünger hinausgesandt und hat ihnen gesagt, geht hinaus zu den Verlorenen, dass sie gerettet werden. Geht hinaus zu denen, die nicht mehr kapieren, was Familie ist. Geht hinaus zu denen, deren Zellen und Kleingruppen zerbrochen sind. Geht hinaus zu denen, die nicht mehr gesellschaftsfähig sind, nicht mehr wissen, wie man Gesellschaft lebt. Geht hinaus zu denen, wisst ihr, wenn fast 50% unserer Gesellschaft heute alleinstehende Haushalte sind, dann ist doch etwas verkehrt. Das ist eine Lüge Satans, dass es so weitergeht. Die Antwort ist Herzen füreinander. Es sind Menschen, die in Zerbruch sind, die in Gefangenschaft sind, wie Raphael heute Morgen schon gesagt hat, die gefangen sind in sich selbst, in ihren eigenen Gebundenheiten, auch in ihren eigenen Wünschen und in dem, was sie sich selbst verwirklichen wollen. Karriere suchen und dergleichen. Wir brauchen wieder Herzen, die rausgehen zu den Menschen, denn hinter diesen Fassaden verstecken sich einsame Menschen, Herzen, die am Bluten sind. Wir brauchen Häuser für Fragende, die gläubig werden wollen. Menschen wollen glauben, aber es sind viele Dinge, die sie davon abhält. In der Kirche wird Religion gelebt. Auch hier in unserem Gottesdienst, wir tun die Dinge wunderbar gemeinsam. Ich fand es so toll, was der Robert heute Morgen gesagt hat. Nein, wir singen nicht nur die Lieder, weil sie uns vorgeschrieben sind, dass wir sie singen sollen. Du schreibst die Karte hinten drauf. Ich fand das ein ganz, ganz toller Gedanke. Was meint ihr dazu? Ja. Und sagen, nein, wir wollen uns jetzt nicht religiös benehmen und religiös manipulieren lassen. Wir wollen persönlich vor Gott kommen. Aber wie viel mehr kann man das machen, wenn wir in Häuser uns treffen, wo du die Fragen stellen kannst, wo du Gespräche führen kannst? Das brauchen wir, damit wir echt werden und authentisch werden. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Gruppen für Gemeinschaft, wo Menschen zu Jünger Jesu werden. Viele meinen, nun ja, ich kann ja Bücher lesen, ich kann mir CDs anhören, ich kann am Fernsehen so die eine oder andere Predigt mir reinziehen und das Internet bietet große Möglichkeiten heute. Ich kann mich selber bedienen. Was dir fehlt, ist Gemeinschaft. Du kannst dir geistlich alles reinziehen. Es bleibt Ohne Gemeinschaft hast du keinen Ausfluss. Was nützen dir 100 Predigten, wenn du keine Anwendung dazu hast? Wenn du alleine lebst, musst du niemandem vergeben, das ist richtig. Aber wenn du in Gemeinschaft lebst, musst du vergeben. Was nützt dir die Predigt von Vergebung, wenn du sowieso nur alleine leben willst? Aber vielleicht wollen wir alleine leben, gerade deshalb, weil wir nicht vergeben wollen. Wo können wir frei, ganz frei Menschen zum Glauben führen? Wisst ihr, wenn du einen Ungläubigen ansprichst, im Geschäft oder auf der Straße oder während du mit deinen Verwandten zusammensitzt zum Fest und es sitzt einer dabei oder zwei, dann ist er nicht mehr echt, wenn er dir antwortet. Dann geht er nicht mehr auf dich ein, weil er sich vor dem anderen dementsprechend zeigen will. Er will ja sein eigenes Herz und seine Fragen und seinen Zerbruch dem anderen schon gar nicht zeigen. Sie sind nicht mehr echt. Aber wenn sie zu dir kommen, ganz alleine, dann kann einer auspacken. Wo sind Menschen geliebt und angenommen, wenn nicht in Häusern? Wie können sie ihre Fragen auspacken, wenn nicht mal in einem so alleinigen Gespräch? Wo wird Gemeinschaft gelebt, wo jeder wertvoll ist? Gemeinschaft gelebt, wo jeder wertvoll ist. Wir kennen dieses Klicken-Dingen. In Gruppierungen, alles teilt sich auf in Klicken. Und gewisse Leute gehören dazu und andere gehören nicht dazu. Unsere Gesellschaft, das kannst du aufteilen, wer weniger wertvoll ist und mehr wertvoll. Wie viele Menschen fühlen sich nicht geliebt, nicht geachtet, nicht wertvoll, nicht gut genug, nicht erfolgreich genug, nicht schön genug? Gott hat etwas geschaffen in dieser Welt, ein Licht gegeben durch die Gemeinde Jesu, dass wir Gemeinschaft leben können, wo jeder gleichwertig ist. Lass dir doch einfach nochmal Jesus vor Augen sein. Schon allein die Gruppe von 12, die er sich zusammengeholt hat, selbst da waren ja schon verschiedene gesellschaftliche Schichten beieinander. Kannst du dir vorstellen, wie Jesus zu dem Aussätzigen geht und ihn wieder salonfähig macht? Kannst du dir vorstellen, wie Jesus sich niederkniet zu dieser Sünderin oder Ehebrecherin, die ihm vor ihm hingeworfen wurde, die gesteinigt hätte werden sollen nach dem Gesetz? Totaler Abschaum von jedem, nur noch verflucht. Und Jesus kniet sich zu ihr hin und Jesus hebt sie wieder auf und ich verdamme dich nicht. Ich verdamme dich nicht. Jetzt geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Er nimmt sie wieder hinein in die Gesellschaft, in seine Gesellschaft, in sein Reich, in das Reich des Lichtes. Halleluja. Halleluja. Da wird Gemeinschaft, da wird etwas gelebt, für was Gott uns gemacht hat. Jeden gleich. Da ist weder Jude noch Grieche, noch Frau, noch Mann. Es gibt keine Unterschiede mehr. Wie viele Frauen leiden darunter, dass sie diskriminiert sind, dass sie nicht dasselbe zählen. Auch in Deutschland. Und Jesus macht einen Unterschied. Und Jesus öffnet unser Herz und unser Haus und unsere Gruppen, wo jeder willkommen ist. Halleluja. Wir brauchen Häuser, wo wir Menschen einladen können. In diesen kleinen Kreis, wo sie Liebe Gottes erleben können. Halleluja. Wisst ihr, es gibt eine Bibelstellen, Apostelgeschichte 18, Vers 7, da ist Paulus unterwegs, er möchte Gemeinde gründen, er kommt in die Synagoge, er predigt den Juden dort in der Gemeinschaft, im Gottesdienst und dann sind Menschen interessiert an dem Wort und wollen mehr hören. Und dann sagt das Wort, er verließ die Synagoge und predigte von da an bei Titius Justus, einem Griechen, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar an die Synagoge stieß. Paulus hat das Haus gewählt. Dort im Haus konnte er sich hinsetzen, konnte die Fragen beantworten. Ein Titius, er war ein Grieche, er war ein Beter des Gottes Israels. Es gibt Menschen, die brauchen die rechte Offenbarung Gottes und du hast sie. Es braucht Menschen, die brauchen die Wahrheit der Bibel und du hast sie. Der Raphael hat heute Morgen immer wieder diese Bibel hochgehalten. Da steht's drin, da ist die Wahrheit drin. Ja, er meinte jetzt nicht das Buch und du brauchst das Buch. Nein, du brauchst den Inhalt. Und du und wir dürfen den Leuten den Inhalt öffnen, die Bibel öffnen, die richtige Bibelstelle finden, da, wo das Wertvolle für sie drinsteht. Das Buch muss geöffnet werden. Nein, es reicht nicht, wenn wir den Leuten sagen, hey, du musst das Buch lesen, und dann lassen wir sie alleine. Sie müssen es lernen, das Buch aufzuschlagen. Lasst uns gemeinsam hinsetzen und das Buch aufschlagen und miteinander lesen. Der Titius brauchte das. Und der Paulus hat es für ihn gemacht. Komm, lasst uns hinsetzen miteinander. Lasst uns unsere Fragen von dem Wort Gottes beantwortet haben. Wir brauchen Häuser dazu. Lade die Menschen ein in dein Haus. Kannst du einladen in dein Haus? Dürfen Menschen zu dir kommen? Gastfreundschaft gehört zu einem Christen. Gastfreundschaft gehört zu einem Kind Gottes. Gastfreundschaft gehört zu einem Königskind. Weil du dankbar bist für alles, was du hast. Du darfst sagen, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Halleluja. Ich hatte mich mit meinen Kindern darüber unterhalten. Ich habe es erlebt in meinem Leben. Wenn du zu dem Ärmsten der Ärmsten kommst, die aber Jesus im Herzen haben, und du kommst zu ihnen und sie bieten dir eine ganz einfache Tasse Tee an. Mehr ist nicht im Haus. Ich musste es miterleben, wie sie ihren 5-jährigen Sohn mit einem Groschen durch die Hintertüre geschickt hat, um 2 Kekse zu kaufen. Nicht die ganze Packung, weil es dafür nicht reicht. Sowas kann man nur in Indien wahrscheinlich, ne? 2 Kekse, damit ich mit meinem Tee noch Kekse essen kann. Ich habe es erlebt in einem Haus, wo mir ein Essen aufgetischt wurde, wo das letzte Hähnchen geschlachtet wurde. Wo der Monatsgehalt und der letzte Monatsgehalt, weil er arbeitslos geworden ist, der letzte Monatsgehalt dafür ausgegeben wurde, dass ich noch einen Orangensaft auf dem Tisch habe. Als ich die Nachricht gehört habe, da hat es mir da oben zugeschnürt. Ich wollte nicht mehr essen, aber dann hatte mir der Missionar gesagt, jetzt musst du essen. Denn er hat es für dich gemacht. Er hat es für dich gemacht. Das ist Gastfreundschaft. Und das ist der Charakter eines Königskindes, der nie sagt, ich habe nichts. Kann sagen, 2 Silber und Gold habe ich nicht, reich bin ich nicht, aber was ich habe. Ich kann teilen. Jesus hat gebrochen, er hat geteilt. Du kannst teilen, du kannst deine Wohnung teilen und sagen zu jemandem, komm zu mir nach Hause. Du kannst dein letztes Stück Brot teilen. Kannst du zu dir nach Hause einladen? Wenn du jetzt sagst, ja, aber bei mir ist Chaos zu Hause, dann weißt du, wo du anfangen musst. Dann darfst du bei 1. Mose 1, Vers 1 anfangen. Ne? Da war Chaos. Und dann kam der Heilige Geist in dein Haus. Hauskreise und Kleingruppen, der beste Ort, um Suchende und Fragende in eine familiäre Atmosphäre mit Christus und dem Glauben vertraut zu machen. Kleingruppen, das ist es. Es geht um Jüngerschaft. Jüngerschaft wird immer in Gemeinschaft gelebt. Jüngerschaft ist etwas, was man miteinander lebt. Man geht den Weg miteinander. Jesus ist mit seinen Jüngern gegangen, hat mit ihnen gegessen. Er hat es gelebt. Man lebt es voreinander und miteinander. Man muss sich einander ermutigen auf dem Lebensweg, auf diesem Weg bis zum Ende hin. Dieses Miteinander ist wichtiger für die Jüngerschaft, als dass du unheimlich tiefes Bibelwissen hast. Ich sage es ganz bewusst. Die Kleingruppe ist der Einstieg in die Familie, der Gemeinde. Und für viele ist es ja eine neue Welt, die Gemeinde, eine neue Welt. Ich habe mir jetzt gerade heute Morgen so während dem Lobpreis überlegt, ne? Wen von meinen Verwandten würde ich mitbringen in unsere Gemeinde? Wie würden die darauf reagieren, die nur einen Gottesdienst in einer evangelischen Kirche gewohnt sind? Wie werden sie darauf reagieren, wenn ich sage, jetzt komm mal bei mir, ich hol dich ab und bring dich hier rein. Wie werden sie darauf reagieren? Ich war halt gestern bei einer Geburtstagsparty, deshalb war ich da noch so ein bisschen Gedanken drin. Ja? Habe ich die Freude, zu mir in die Gemeinde einladen? Das ist natürlich so für manche ein richtiger Schock, denn das ist alles andere, als was sie erwartet haben von einem Gottesdienst. Ne? Es ist auch nicht so einfach, alle sind so fremd. Aber der Einstieg in die Familie der Gemeinde ist ganz einfach durch Kleingruppen. Wie war es für dich, als du zum ersten Mal in diese Gemeinde gekommen bist? Du bist angesprochen worden von der Predigt vom Lobpreis. Gott ist dir begegnet. Aber eines hat dir gefehlt. Du bist noch nicht reingekommen in die Gemeinde. Du hast noch keine Freunde gewonnen. Du bist zwar wiedergekommen, 2, 3, 4 Mal. Alles, was Sinn gemacht hat, ist das, was von vorne kommt. Aber die Menschen, das braucht Zeit, bis man so Gemeinschaft findet, bis man Menschen findet, mit denen man reden kann. Kleingruppe ist der beste Einstieg. Ich wünsche mir, dass jeder, der in die Gemeinde zum ersten Mal kommt, auch heute, schön, dass ihr da seid, die zum ersten Mal da sind. Wir haben Kleingruppen in der Gemeinde und du darfst ankommen, du darfst deine Freunde finden, deine kleine Gruppe, genau für dich geschneidert. Damit du ankommst, damit du Freunde gewinnst. Als meine Kinder von Indien kamen, mit uns natürlich, im August 2015, wie wir hierher kamen, hierher gezogen sind, da haben sie nachgetrauert ihren vielen Freunden, die sie in Indien verlassen haben. Ja, sie haben ihre Tränen geweint. Ja, da war Heimweh. Immer wieder die Erinnerung an sie. Und wie gut, dass es ein Lobpreisteam gab, die gesagt haben, hey Manuel, wir brauchen dich als Schlagzeuger. Hey Stefan, wir brauchen dich als Sänger oder als Gitarrist. 3 Wochen später sagte die Natascha, naja, ihr habt es ja gut, ihr habt ja gleich eine Gruppe gefunden, und ich? Sie hatte eine wunderbare Tanzgruppe in Indien gehabt. Ah, oh, sie hat hier nachgeweint, ihre Freundinnen. Es war schwer. Ich sagte, hey Natascha, du könntest einfach eine Tanzgruppe hier aufmachen. Ah, wie denn? Ich kenne doch niemanden. Und Gott sei Dank mit Nathalie, wie ist sie nochmal? Weigand, ja. Sie hat dieses gleich aufgenommen, ist in die Jugend gegangen, hat rumgefragt und so. Innerhalb einer Woche gab es 6 Mädels, die gesagt haben, hey, wir wollen mit dir tanzen. Und Natascha hatte auch ihre Gruppe gehabt. Innerhalb 4 Wochen hatte sie wunderbare Freundschaften, die sie durchgetragen haben, und plötzlich war es nicht mehr so schwierig. Du brauchst deine Freundschaften in der Gemeinde. Wir brauchen Häuser für Fragende, Häuser für Menschen, die ankommen. Halleluja, machst du dein Haus aus für sie? Jeder Gläubige kann Bekannte erreichen. Ja, das stimmt, dass wir für Evangelisation einladen, auch auf die Straße einladen. Komm mit mir, wir predigen das Evangelium auf der Straße. an einem Samstag. Wir haben wieder 4, 5 Termine für dieses Jahr eingeplant, wo wir auf der Straße das Evangelium predigen und Menschen anhauen. Freitagsabends, jeden Freitagabend könnt ihr unterwegs sein. Dennis und andere sind freitagsabends unterwegs und suchen die Leute, die so spazieren gehen, rumsitzen, den Abend verbringen und sprechen sie auf Jesus an. Lass dich mitreißen und sprech Menschen auf Jesus an. Wir laden dich ein dazu, Schatzsuche zu machen. Uli Lück kommt immer wieder in die Stadt, jeden Monat. Lass dir vom Herrn eingeben, eine gewisse Person mit einer gewissen Identität und du suchst sie und du findest sie und kannst sie auf Jesus ansprechen. Ganz tolle Sachen. Aber wisst ihr, um Menschen in das Reich Gottes hineinzubringen, braucht es Beziehungen. Und Beziehungen kannst du knüpfen, nicht mit den anonymen Menschen, sondern mit Menschen, mit denen du Kontakt und etwas zu tun hast. Menschen aus deiner Umgebung, aus deinem Oikos, wie wir sagen. Oikos, das griechische Wort für Haus oder Hausgenossenschaft. Das um dich herum, deine Verwandten, deine Bekannten, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Kollegen, Menschen, die du kennst. Nein, evangelisieren ist nicht schwierig. Nein, du musst nicht unbedingt auf die Straße und ganz anonym Menschen anhauen, wenn dir das nicht liegt. Aber du hast doch Kontakte, du hast doch Bekannte. Jeden Tag, lass dir was schenken vom Herrn. Herr, heute werde ich diesen und jenen antreffen. Herr, öffne mir irgendwie die Türe, dass ich was weitergeben kann. Und das Beste ist, wenn du sie einlädst. Und da musst du richtig anklopfen. Komm mal, komm mal, komm mal. Und nicht eine Einladung reicht. Ja, da musst du mehrmals anklopfen. Wir sind natürlich sehr deutsch. Wir fragen zweimal und wenn da nichts kommt, okay, der will ja nicht. In Indien war das so, dass selbst wenn ich jemanden zu meiner Hochzeit einlade und ich will, dass der kommt, dann werde ich ihn mindestens 5-mal einladen. Nachfragen, du kommst doch, ganz sicher. Was passiert? Denk mal an dich selber, wenn das bei dir passieren würde. Einer hat Geburtstag und 5-mal fragt er nach, kommst du auch wirklich? Jedes Mal hast du gesagt, naja, ich schau mal. Wenn es mir reicht. Aber nachdem er 5-mal gesagt hat, was wirst du tun? Du wirst es möglich machen. Stimmt's? Warum? Weil es wichtig ist. Für ihn ist es wichtig. Wie wichtig muss es uns sein, Menschen zu Jesus zu führen? Weil das ist Leben pur. In Apostelgeschichte 10, Vers 24, am folgenden Tag erreichten sie Caesarea. Cornelius hatte sie schon erwartet und seine Verwandten und engsten Freunde bei sich eingeladen. Hier hast du ein biblisches Vorbild, wie das geht. Und Petrus kam dahin und er predigte das Evangelium. Alle haben sich bekehrt und taufen lassen. Das ist das Ende dieser tollen Geschichte. Alle haben sich taufen lassen. Wer weiß, was passiert, wenn du deine Bekannten und Verwandten einlädst? Da kommt der Heilige Geist und tut etwas, was du dir nie hättest träumen können. Denk an die Geschichte von diesem Hirten, der hatte 100 Schafe, 99 waren noch da, eins hat gefehlt, er geht hin, er sucht das, er findet das, er bringt es nach Hause. Was macht er dann? Party. Er macht eine Party. Und wen lädt er dazu ein zu dieser Party? Den Nachbarn. Und du sagst dir, was haben die Nachbarn zu tun mit seinem Schafen und dass eins verloren gegangen ist? Er hatte den Verlust gehabt. Er musste sich abmühen für dieses eine Schaf. Er hat dafür ausgegeben, jetzt schlaflose Nächte gehabt. Was weiß ich, was er investiert hat, damit er dieses eine Schaf gefunden hat. Jetzt ist es vielleicht krank und er muss es aufpäppeln und so weiter. Er hat noch den Schaden. Und noch obendrauf macht er ein Fest und beschenkt seine Nachbarn. Ich habe oft gedacht, also das ist doch eine verrückte Geschichte. Irgendwas stimmt doch nicht in dieser Geschichte. Ich lerne etwas in der Bibel. Gott liebt es, wenn wir Feste feiern. Ich war gestern bei einer Geburtstagsparty. Ich werde nach dem Gottesdienst wieder zu einer Geburtstagsparty fahren. Aber was kann bei der Party passieren? Du lädst die Leute ein. Natürlich ist dein Bruder und deine Schwester auch mit dabei. Und dein Gruppenleiter ist dabei und dein Pastor ist dabei und dein Ältester ist dabei. Pastor zur Geburtstagsparty einladen? Warum nicht? Lass doch dem Heiligen Geist mal eine Chance. Sünder sind vollkommen, oho, aber den doch nicht. Für Jesus waren sie willkommen. Er hat sie willkommen geheißen. Es gibt ja diese Geschichte, ne? Wie Jesus da eingeladen war beim Pharisäer, toll gespeist haben. Und dann kam diese Sünderin, ne? Ganz unten seht ihr es. Er müsste doch wissen, dass sie eine Sünderin ist. Und dann haben sie sich darüber aufgeregt. Jesus, du bist ein Prophet, du musst doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Wie kannst du sie zu dir lassen? Wie kannst du sie ins Haus reinlassen? Oh, dass wir doch die Leute nicht ausgrenzen. Egal, wie sie aussehen. Egal, was sie auf dem Kerbholz haben. Gott vergibt den Sündern. Gott liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das, okay. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So weit ist das ja gut. Das können wir stehen lassen. Ja, wir haben einen wunderbaren, lieben Gott. Die ganze Welt fragt danach, warum lässt Gott das zu, wenn er so ein liebender Gott ist? Nun ja, also da können wir uns lang und breit darüber unterhalten, wie wunderbar Gottes Liebe ist. Aber ich habe eine zweite Frage. Bist du ein Kind Gottes? Kannst du deinen Namen einsetzen? So sehr habe ich die Welt geliebt, das, Punkt, Punkt, Punkt. So sehr liebe ich die Menschen, die Gott geschaffen haben, hat, aber bis heute noch nicht im Reiche Gottes sind, noch heute nicht zum Licht gehören. So sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich jede Mühe auf mich nehme, dass ich keine Mühe scheue, um andere Menschen dahin zu bekommen. Der beste Ort für Coaching und Jüngerschaft, lass uns über die reden, die gläubig geworden sind. Das bist du und ich. Wir, die wir den Weg mit Jesus gehen. Wir brauchen Coaching. Die Jünger Jesu brauchten das alle Zeit, Mensch, 3 Jahre lang. Jesus hatte da einiges zu tun. Das hörte anscheinend nie auf. Selbst an dem Tag, als Jesus ans Kreuz gehen sollte, selbst da hat der Petrus nochmal so richtig ins Fettnäpfchen getappt. Selbst nach der Auferstehung musste Jesus weitermachen mit diesem Coaching und mit diesem Jüngerschaft üben. Gott sei Dank hat er den Heiligen Geist gesandt, der mit uns ist, der uns begleitet, der uns lehrt, der weitermacht an dieser Jüngerschaft. Halleluja, es braucht Coaching den ganzen Weg entlang, den du gehst mit Jesus. Und bist du schon Gruppenleiter geworden, Hauskreisleiter geworden, oder sollst du irgendein Leiter geworden, dann darf ich dir heute sagen, wie gut, dass es Coaching gibt. Und wir möchten in dieser Gemeinde zusehen, dass jeder so ein Coaching hat, dass jeder begleitet ist, dass jeder die nächsten Schritte tun mag. Du musst wissen, was dein nächster Schritt, was dein Next Step ist. Wie geht es weiter? Gott hat noch mehr für dich. Halleluja. Wir wollen das miteinander leben und das geht in Kleingruppen. Das Miteinander sitzen, auch Jesus hat seine Jünger ja im Sitzen gelehrt übrigens. Er hat sie mit ihnen hingesetzt. Eine Atmosphäre brauchen wir, wo wir in Ruhe mal hinsitzen. Die Jünger haben Jesus gefragt zu Gleichnissen und anderen theologischen Fragen, wie sie sich hingesetzt haben beim Essen. Essen ist willkommen in deiner Kleingruppe. Vorher, nachher, mittendrin, so wie ihr das wollt. Ich springe ein bisschen weiter. Wir brauchen einen Kreis, wo Freunde von Freunden, wo man ehrlich und authentisch sein darf. Ein Kreis von Freunden, wo man ehrlich und authentisch sein darf. Halleluja. Wir brauchen ein Miteinander durch das Leben gehen. Wenn ich nochmal auf Jesus zurückgehe mit seinen Zwölfen. Jesus hat mit seinen Zwölfen gegessen, er hat mit ihnen Freizeit genossen, er hat sich zurückgelehnt mit ihnen, er ist mit ihnen spazieren und wandern gegangen, er ist Bergsteigen gegangen, er war Bootfahren mit ihnen, er hatte Feste gefeiert, er hat Hochzeitsparty mit ihnen gefeiert, er war bei Trauerfeiern dabei und hat Leid mit ihnen geteilt, er hat Freunde besucht, er hat Gutes getan mit seinen Freunden. Oh, dass wir nicht so klein denken. Sei kreativ mit deiner Kleingruppe. Das ist zu klein, dass ihr das lesen könnt. Es tut mir leid. Ich habe versucht, einfach die Gemeinde und die Kleingruppen der Gemeinde einmal ein bisschen aufzuteilen. Das, was wir schon haben, was wir jetzt schon in unserer Gemeinde haben, an vielen, vielen Kleingruppen. Es tut mir leid, dass es so klein geraten ist. Gemeinschaft wird gelebt in vielen, vielen Hauskreisen. Manchmal sind es nur Singles, manchmal sind es nur Frauen, die sich treffen oder Ehepaare oder Familie. Wir haben Sportgruppen, wo Gemeinschaft gelebt wird. Wir haben auch Sprachgruppen. Wir haben Unternehmergruppe. Da wird Gemeinschaft gelebt, Jüngerschaft gelebt mit dem Wort, mit der Bibel, mit Gebet. Ja, das muss nicht der Hauptteil sein. Man kann sich auch mit Dingen beschäftigen wie Sport. Die meiste Zeit. Man kann sich mit Gebet und Fürbitte beschäftigen. Man kann Lieder und Musik machen. Ja, aber als Christ ist man zusammen. Und wenn Christen zusammen sind, geht es immer mit Gebet und mit einem Input des Wortes Gottes los. Bin ich von überzeugt. Ja, selbst wenn du deine Geschwister besuchst an einem Nachmittag, an einem Sonntagnachmittag, betet miteinander. Tauscht euch aus, was ihr vom Worte Gottes wieder an Offenbarung bekommen habt. Lasst Jesus in eurer Mitte sein und dann macht viele andere Aktivitäten. Ihr könnt wandern gehen miteinander und unterwegs euch über wunderbare Dinge im Herrn unterhalten und Fragen stellen. Wir haben Gebetsgruppen, Frühgebet und so weiter, Mädelsgebet, Israelgebet, die Fürbittergruppe. Auch das sind Gruppen mit Gruppenleitern, wo wir miteinander einen Weg gehen und Dinge miteinander tun. Wir haben etwas zum richtig Bibel lernen. Wir haben Kurse wie Wegweiserkurs, Glaubensgrundkurs, Bibelschulen und so. Für einen oder für 9 Monate seid ihr zusammen und studiert das Wort Gottes zusammen. Ihr seid auch eine wunderbare Kleingruppe und geht den Weg miteinander. Also während man Bibelschule macht, muss man keinen Hauskreis besucht haben. Nein. Konzentrier dich auf deine Bibelschule. Konzentrier dich auf diese Gruppe und lebe dein Christsein mit dieser Gruppe für 9 Monate. Wir haben evangelistische Teams, Lobpreisteams und auch Teams, die im Hilfsdienst zusammenarbeiten. Das sind Teams, die miteinander Gemeinschaft leben, Christus leben und miteinander dienen. Das sind so Dienstgruppen. Auch diese sind wunderbare und wichtige Kleingruppen. Auch unsere jungen Leute kommen zusammen. Die Jugend, die Teenies, unsere Ü24 Connect-Gruppen, wunderbar. Es gibt so eine Menge. Wir haben über 50 Kleingruppen in unserer Gemeinde. Und das soll nicht alles sein. Das soll nicht alles sein. Wenn du auf dem Herzen hast, Mensch, ich würde auch mit ein paar Leute, 5, 6 Leute, ganz gerne was tun. Vielleicht bist du ein Bastler und ihr könntet einige Dinge basteln. Miteinander. Lasst euch überlegen, was. Oder ihr macht eine Renoviergruppe und renoviert hier die Häuser von jedem Gemeindemitglied, die eben schon ein bisschen älter sind. Seid kreativ, denn Gott ist kreativ. Halleluja. Eine Dekorationsgruppe. Boah, ihr könnt dekorieren. Also ich freue mich, wenn es dekoriert ist. Und bunt ist und so. Es gibt so viel zum Dekorieren. Das ganze Jahr hier im Gemeindehaus alleine und dann die ganzen Partys noch oben drauf. Ne? Und das alles mit dem Worte Gottes. Übrigens die, die im Sport betätigt sind. Wie viel sagen die Sprüche Dinge, die für den Sport wichtig sind? Da geht es allein schon um den Körper, Gesundheit, Ausdauer. Oder nicht? Du findest Bibelverse, die dich einen guten Sportler machen. Halleluja. Ich möchte euch ermutigen, kreativ zu sein für Jesus. Und das Wichtigste ist, dass wir durch diese Kleingruppen andere Menschen mit einladen können, den Weg mit uns zu gehen. Geh doch mit mir den Weg und ich will dir von meinem Leben erzählen. Dann will ich dir zeigen, von woher ich meine Geheimnisse habe und meine geheime Quelle der Energie. Dass sie den Heiligen Geist kennenlernen. Halleluja. Wir haben so viel zu geben. Eins habe ich gelernt in der Mission. Ach, ich habe vieles gelernt. Eines habe ich gelernt in der Mission. Gib, was du hast. Lehre, was du kannst. Wie viele sind in die Mission gekommen, haben gedacht, oh, ich kann gar nichts. Und wie sie dort gesehen haben, es gibt Menschen, die können das nicht, was ich kann, haben sie plötzlich die Augen aufgemacht. Hey, ich kann für andere leben. Ich kann was weitergeben. Nein, nicht jeder kann, was du kannst. Du darfst für andere leben. Gestern hat Edmund gepredigt, die Kraft des Segens. Die Kraft des Segens ist, die geht so, du bist gesegnet, du bist auch gesegnet in den Segnungen Abrahams durch Jesus Christus. Du bist ein Gesegneter. Abraham hatte die Verheißung gehabt, die uns zuteil geworden ist durch Jesus Christus, nämlich du sollst ein Segen sein für andere. Durch dich sollen andere gesegnet sein. Was bedeutet das? Es bedeutet das, dass du dich nicht ausruhst und sagst, ich brauche Segen und Segen und Gott segne mich und ich segne und Herr, gib mir. Nein, ich bin gesegnet. Ich bin ein Segner. Ich bin ein Segner. Ich segne. Ich gebe mein Leben weiter an andere, weil ich ein Gesegneter bin. Komm, lasst uns aufstehen miteinander. Lasst uns feiern, dass ich gesegnet bin und geben kann. Ich möchte die Gemeinschaft Jesu Christi leben mit anderen Menschen. Ich möchte euch einladen in dieses Leben. Die Größe liegt im Kleinen. Werde du Teil einer Gruppe, fang eine Gruppe an, komm zu mir, wenn du eine Idee hast. Komm zu mir, wenn du eine Gruppe suchst und nicht weiterkommst und nicht Anschluss findest. Dann schau mal, wie wir weiterhelfen können. Aber vielleicht hast du gemerkt, bei dir ist da noch irgendetwas, was dich zurückhält. Vielleicht schaffst du noch gar nicht den Schritt mit anderen. Du magst die Gemeinschaft nicht. Das sind gewisse Dinge, die dich zurückhalten. Der Teufel hat dir so manche Lügen gezeigt. Oder vielleicht sind da noch Bindungen, warum du dich nicht öffnen willst für andere. Lass mit dir beten. Lass Gott eingreifen. Lass dich verändern. Lass dein Herz offen, dass du Brüder und Schwestern bekommst, die unter deinen Arm greifen und mit dir den Weg gehen. Der Herr segne dich.